Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cinefy Connect, der Podcast für das Gesundheitswesen. Stefan, schön, dass du da bist. Heute Morgen angereist aus dem weit entfernten Herne.
Genau, über die A42.
Über die A42, ein paar Minuten hast du gebraucht. Ich freue mich tierisch, dass du da bist und heute mit mir über verschiedenste Dinge sprichst. Bei Cinefy Connect reden wir über vor allem die Person. Ich meine, du bist bekannterweise Zahnarzt, Implantologe. Du machst auch noch ein paar andere Dinge und ich glaube, das sollten wir uns mal anhören. Vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen und dann gehen wir direkt rein.
Gerne. Also Jan, erstmal vielen lieben Dank, dass ich bei euch im Podcast sein darf. Wir kennen uns ja jetzt schon relativ lange. Der Connector ist natürlich, ich glaube, nicht überraschend das Thema Daten. Und ja, meine Reise als Zahnarzt, also ich bin in erster Instanz erstmal Zahnarzt, begann in Münster, da habe ich studiert, so von 2002 bis 2008, ich muss gerade mal überlegen, 2003 bis 2008. Seit 2008 dann Zahnarzt, war dann erstmal ein paar Jährchen auf Tour, hab mal geschaut, was gibt es da so da draußen, war in der oralchirurgischen Praxis, hab dann dort relativ schnell meine Liebe zur Chirurgie entdeckt, hab dann mich auf das Thema Implantologie fokussiert, bin dann nach dieser Zeit nochmal in die Klinik gegangen, das ist Pflicht, hab dann da sehr große Fälle, Tumorfälle, all das operiert und 2014 war es dann soweit, hab mich dann, das war auch eigentlich schon immer mein Ziel, mich selbstständig gemacht, habe dann eine kleine Praxis übernommen von meiner Mutter damals in der Steinstraße, 3 Behandlungszimmer, 140 Quadratmeter und ja, habe dann relativ schnell gesehen, okay, das ist nicht so ganz das, was ich mir so für mein weiteres Leben vorstelle. Zum einen, weil diese Praxis gar nicht so auf Implantologie ausgerichtet war, es war wirklich so die klassische Zahnarztpraxis und habe dann zum ersten Mal so diesen Shift gehabt, okay, du musst da irgendwas machen, also kannst jetzt nicht einfach so weitermachen, sondern du musst irgendwas verändern. Haben dann einmal ausgebaut, also rein die räumlichen Voraussetzungen geschaffen und auch modernisiert. Das war bitter notwendig. Und dann das Zweite war, okay, wer weiß denn überhaupt, dass ich Implantologe bin? Also ich war super in dem, was ich tue, aber niemand hat es gewusst. Ne? Oder beziehungsweise ich musste es jedem eins zu eins mühsam erklären. Und das war so der allererste Schritt, wofür man mich vielleicht heute auch ein bisschen kennt, so Richtung Marketing und Social Media. Hab dann angefangen, ein bisschen was auf Facebook, auf Instagram und auf Google zu machen. Das war dann überproportional erfolgreich, würde ich sagen. Das heißt, wir sind dann angefangen zu wachsen und waren dann relativ schnell so von 5 auf 15, 16 Leute. Das war so in der Zeit 2016, 17. Und ja, dann war so dieser Punkt erreicht, wo ich dann gedacht habe, okay, wow, jetzt kommen ganz viele Leute, jetzt habe ich mehr Leute da, jetzt wird das ganze Unternehmen irgendwie komplexer und ich kriege das mit den Tools, die ich so als Akademiker habe, nicht mehr gehandelt. Und das war so mein Einstieg ins Unternehmertum, habe dann angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu befassen, mit weitergehenden Sachen, nicht nur übers Marketing, sondern viel weiter darüber hinaus, also über Finanzen. Und dann irgendwann kam auch eben das Thema Controlling dazu und habe dann leider oder beziehungsweise zum Glück gemerkt, okay, an dem Standort, wo wir jetzt sind, ist Ende. Und dann haben wir angefangen, wirklich eine strategische Expansion voranzutreiben. Das fing dann an mit einem zweiten Standort in Plettenberg. Das war 2020. Und dann ebenfalls 2020 die Entscheidung, es ganz groß zu machen. Und das ist, glaube ich, das, wofür uns jetzt die meisten Leute kennen. Das ist die Denta One Clinic. Wir haben dann 2020 angefangen zu planen, 2021 den Bauantrag eingereicht und 2022 ist dann eins der größten Bauprojekte in der Dentalbranche gestartet. War dann 2024 beendet, die Klinik auf ca. 3600 Quadratmetern und mit ein paar Sachen, die vielleicht auch ein bisschen außergewöhnlich sind, vielleicht sprechen wir da gleich noch ein bisschen drüber und sind jetzt seit 16, 17 Monaten in der neuen Klinik, sind von ungefähr 5 auf jetzt mittlerweile fast 130 Mitarbeiter angewachsen und der Wachstumsprozess dauert an und ich teile so ein bisschen meine unternehmerische Journey im Internet und auch auf vielen, ja, sag ich mal, Live-Veranstaltungen und Keynotes. Und mittlerweile haben wir auch ein Eventzentrum bei uns, wo wir Veranstaltungen für Zahnärzte machen. Und das ist so ein bisschen so der Status quo, wo wir jetzt heute stehen.
Das ist schon irre, ne? Was man so in ein paar Jahren eigentlich, also was heißt ein paar Jahren, ne? Also doch in der doch kurzen Zeit dann irgendwie aufbauen kann.
Eine Dekade ungefähr, ne? So 10 Jahre.
Das ist schon Wahnsinn. Aber jetzt vielleicht nochmal kurz zum Anfang. Ich meine, du hast Zahnmedizin studiert. Du bist, gut, hast gerade gesagt, du hast die Praxis deiner Mutter übernommen. Das heißt, so ein bisschen ist dir das in die Wiege gelegt worden, kann man das so sagen? Oder
ja.
Hast du schon gesagt, ja, ich werde auf jeden Fall Zahnarzt und das war's? Oder hast du auch mal ein paar andere Sachen
ausprobiert? Nee, ich bin von Müllmann über Ingenieur über richtiger Arzt bin ich dann zur Zahnmedizin gekommen. Am Ende des Tages trifft man ja Entscheidungen aufgrund von Opportunities. Ja, und die Opportunity, also die Möglichkeit, Zahnmedizin zu studieren, war für mich natürlich einfacher als für jemanden, der damit keine Berührungspunkte hat. Mhm. Also trotzdem war es eine aktive Entscheidung dafür. Also es war kein, ich wurde gezwungen und wurde aktiv da reingedrängt, sondern es war einfach wahrscheinlicher, dass das passiert, weil ich einen Zugang dazu hatte. Und Zahnmedizin ist nun mal ein interessantes Feld. Und ich war schon immer jemand, der zum einen von der Selbstständigkeit fasziniert war, gar nicht so sehr von Zahnmedizin an sich, sondern sein eigenes Ding zu machen. Das war, glaube ich, der größere Antrieb, als wirklich zu sagen, ich baue den Leuten jetzt in den Zähnen rum. Zahnmedizin ist ein Vehikel, etwas anderes auszuleben, nämlich diesen Freiheitsgedanken, diesen Wachstumsgedanken und etwas bauen zu können, ohne dass einem da vielleicht auch jemand reinredet. Mhm. Dass es dann am Ende immer anders ist, selbst wenn du selbstständig bist, reden dir trotzdem die ganze Zeit irgendwelche Leute rein und mein Chef ist der Markt, ja. Aber so am Anfang war das so der Antrieb, wirklich zu sehen, okay, meine Mutter hat ein gutes Auskommen, die hat einen Job, wo sie selber Herr ihrer Zeit und all das, sie hat viel gearbeitet, aber sie konnte am Ende des Tages konnte sie selber entscheiden, was sie macht. Und dann natürlich grundsätzlich, ich habe mich niemals davor geekelt oder ich fand es schon grundsätzlich interessant, auch Medizin. Und das reicht dann, um am Ende des Tages irgendwie die Entscheidung für ein Studium Zahnmedizin gegenüber BWL zu treffen. Mhm. Das so ungefähr war der Entscheidungsprozess.
Aber das eine ist ja irgendwie jetzt gerade auch in der Phase, in der du bist, zwingend mit dem anderen verbunden. Ich meine, ohne die BWL hättest du jetzt wahrscheinlich diesen Status nicht erreicht oder wärst jetzt nicht so groß geworden, weil wenn du, ja. Du hast gerade gesagt, ja, du hast dann irgendwie das Thema Zahlen und Daten irgendwie für dich entdeckt. Du musstest ja dann irgendwie auch Unternehmertum für dich lernen. Du hast ja nicht studiert, ne? Also das ist ja das große Thema, dass du halt irgendwie auch nicht nur im Dentalbereich hast, sondern in jedem Fachbereich eigentlich in Deutschland, dass du halt eine Medizin studierst und nicht BWL.
Ja.
Und wenn du eine Praxis aufmachst, musst du auf einmal halt ein Unternehmen führen. Also eine Praxis ist ein Unternehmen und dann hast du halt die Themen, die du gerade angesprochen hast. Hast du gerade schon gesagt, hat dich immer fasziniert. Das heißt, du hast dich immer schon so ein bisschen damit auseinandergesetzt. Was hast du getan eigentlich? Also, ich meine, man lernt es ja nicht oder man hat es ja nicht einfach so komplett in den Genen, sondern du musst dich ja irgendwie ja schon so ein bisschen einlesen. Ich selbst habe Wirtschaftsinformatik studiert, Wirtschaftswissenschaften studiert und so und habe den Spaß ja dann irgendwie auch aufgetischt bekommen und dann wusste ich so ein bisschen, wo es lang geht. Na klar, hatte ich auch irgendwie Bock, das nochmal tiefer auch mir anzueignen, aber wenn ich mir vorstelle, ich stehe am Stuhl, ich behandle und so, wie findest du noch Zeit? Das ist ja auch nochmal so ein Punkt, ne?
Ja.
Sich die BWL oder generell das Thema Unternehmertum dann irgendwie anzueignen.
Ja, also Zeit findet man nicht, Zeit nimmt man sich. Mhm. weil wenn man also als Zahnarzt anfängt, hast du genug zu tun. Das heißt, du kannst jede Zeit füllen. Ja, das heißt, wenn du gut bist in dem, was du tust, in dieser Craft sozusagen, werden genug Patienten kommen, dass du 50, 60, 70 Stunden arbeiten kannst. Das heißt, du musst entscheiden, wo hat meine Zeit den größten Hebel? Und zwar auf verschiedenen Timeframes. Das heißt, du kannst einmal ganz kurzfristig betrachten. Wahrscheinlich ist es jetzt das Smarteste, den Schokoriegel jetzt zu essen, ja, weil du kriegst sofort Endorphinausschüttung. Mittelfristig ist es wahrscheinlich smart, den Schokoriegel nicht zu essen, sondern vielleicht darauf verzichten. Und langfristig ist es vielleicht smart, strategisch nachzudenken, wie würde ich mich ernähren, wenn alles perfekt wäre. Das Problem ist, dass langfristig gute Entscheidungen meistens Schmerz im Hier und Jetzt verursachen und andersrum kurzfristige Entscheidungen Schmerz hinten raus verursachen. Mhm. Und das ist so ein Grundgedanke, den habe ich irgendwann angefangen zu denken. Also zum einen, wenn du klein bist, hast du nicht so viel Schmerz mit den rundumliegenden Feldern. Nehmen wir jetzt mal wirklich dieses Thema Zahnmedizin als diesen Part Operations. Also sprich, was tut man, um die Kerndienstleistung zu erbringen? Und dann hast du angedockt an diese Kerndienstleistung ganz, ganz viele Supportfunktionen. Eine davon ist sicherlich das Thema BWL oder Finance. Ein weiteres ist HR, Recruiting. Dann hast du natürlich den ganzen Patiententeil, Customer Success. Und dann hast du natürlich auch so Sachen wie Business Intelligence, ja, die eigentlich wie so eine Art Supportfunktion für Finance ist, um strategisch besser arbeiten zu können. Ja, weil wenn der Finanzchef keine Daten hat, auf deren Grundlage er entscheiden kann, dann kann er gut aus Bauchgefühl vielleicht, wenn er ein guter Manager ist, kann er vielleicht 60-70% okay entscheiden, aber die anderen Top 30%, und das ist das, was du brauchst, um dann wirklich abzugehen als Unternehmen, die kriegst du nur durch Daten. Und nach bekommst du, wenn du wächst, einen Schmerz. Das heißt, ganz am Anfang war der Schmerz bei mir offensichtlich Nachfrage. Das heißt, ich musste die Funktion Marketing entwickeln. Dann war irgendwann der Schmerz das Thema, wie führe ich denn meine Leute? Das wird alles chaotisch. Das war dann das Thema HR. So, dann war der Schmerz, jetzt habe ich Marketing, ich kann super viel Nachfrage generieren, ich kriege aber nicht genug Leute. Dann musste ich Recruiting lernen. Und irgendwann wusste ich nicht mehr, was macht denn die Person links, wenn ich nicht da bin? Und dann war der Schmerz da, ich muss Controlling einführen, also Daten. Und wenn man immer sehr bewusst sich anschaut, wo habe ich denn jetzt gerade den Engpass? Also wo kriege ich jetzt gerade, wenn ich jetzt Zeit investiere, den meisten Return on Invest, um diesen Engpass zu lösen? dann ist man relativ schnell in so einem Bereich, wo man dann sagt, okay, ich arbeite strategisch und hole mir entweder diese Sachen in-house, indem ich jemanden auf diese Funktion draufsetze. Das ist aber gefährlich, weil wenn ich selber keine Ahnung davon habe, kann ich denjenigen nicht führen. Mhm. Und deswegen ist Unternehmertum wie eine Art Zehnkampf. Das heißt, als Unternehmer bin ich meistens in einem Bereich spezialisiert, das ist mein Ursprungsbereich, das ist bei mir eben die Implantologie. Und in allen anderen Bereichen werde ich zu einem Generalisten und eigne mir Pareto-mäßig ungefähr vielleicht 80% des Wissens an, um dann, wenn ich das dann rudimentär ausgebildet habe, eine Person komplett oder eine ganze Abteilung später da drauf zu setzen, um diese Funktion weiter zu entwickeln und weiter zu führen. Dann hast du deine Department-Leader, dann hast du irgendwann deinen CFO, dann hast du deinen CMO, dann hast du, und so entstehen halt Teams, wenn du größer wirst, aufgrund dessen, dass der Unternehmer am Anfang eigentlich erstmal jeden Hut selber auf hat, um ihn dann irgendwann weiter zu verteilen. Mhm. Und so war das im Prozess, ne? Das fing so 2016, 17 an mit Marketing, ging dann über HR und Recruiting so 2019, 20 und das Controlling kam dann so 2021, 22, als wir wirklich die Klinik geplant haben, da habe ich gewusst, okay, wenn wir da jetzt nicht irgendwelche Datenfühler irgendwo überall auslegen und ich Feedback darüber bekomme, wie läuft denn das, wenn wir das nicht machen, dann wird das unser nächster Engpass. Also das war zum ersten Mal, dass wir strategisch, bevor es schmerzhaft wurde, das gemacht haben. Mhm. Alle anderen Sachen am Anfang waren immer eher reaktiv.
Das ist schon Wahnsinn eigentlich. Ne? Ich meine, ihr habt das ja aus eigener Tasche, kann man so sagen, finanziert das Thema, beziehungsweise mehr oder weniger. Ihr habt jetzt ihr seid keine Kette, ihr seid jetzt nicht fremdfinanziert in Form von einem Investor, der da jetzt irgendwo hinterhängt. Das heißt, es ist eigentlich, ja, es ist deins, es ist euers.
Genau, also wir haben zwar Fremdkapital in Form von Darlehen. Es gibt sehr wenige Unternehmen, die komplett bootstrapped sind. Ist auch dumm, weil im Endeffekt, wenn du sehr, sehr überzeugt davon bist und hast ein gutes Skillset, kannst du ja mit dem Geld, was die Bank dir gibt, mehr erreichen, als wenn das Geld einfach nur da liegt und der Inflation einheimfällt. Oder wenn du das Kapital, was du vielleicht sonst, du könntest dir auch Geld leihen und es einem anderen CEO geben, also Aktien kaufen. Mhm. Ja, oder du könntest das Geld leihen und es in Immobilien stecken. Oder du könntest das Geld leihen und könntest es in Anleihen stecken oder in Gold. Aber ein Unternehmer weiß, dass das Beste, was du mit dem Geld machen kannst, zumindest eine gewisse Zeit lang, und wenn du irgendwann groß wirst, okay, dann kannst du auch diversifizieren, aber am Anfang ist das Geld immer am besten im eigenen Unternehmen angelegt. Und natürlich ist mein gesamtes Eigenkapital in dem Ding drin und Fremdkapital. Und damit haben wir natürlich weiterhin 100% Equity an den meisten unserer Ventures. Also ich habe natürlich mittlerweile auch Leute reingeholt, aber dann eben keine VC oder keine Private Equity Kapital, sondern das sind dann Leute, mit denen ich groß geworden bin. Zum Beispiel der Alex Gutinger, der ist Co-Geschäftsführer und natürlich auch Co-Gesellschafter bei der Denta One Media. Und damit ist es dann aber trotzdem weiterhin ein 100% Inhaber geführtes Unternehmen. Mir gehören dann eben nicht 100%, sondern ein bisschen weniger. Mhm. Und das haben wir bei 2 oder 3 Unternehmen mittlerweile so, dass Leute, die ich sehr, sehr gut kenne, mit denen ich groß geworden bin, dass wir denen auch Shares dann geben. Bei den Hauptunternehmen bin ich aber weiterhin 100%iger Gesellschafter.
Ja, das finde ich ziemlich cool. Also ich meine, ich kenne das jetzt mit Elias und mit Dirk, das sind auch Freunde, hast ja auch versucht, dann irgendwo das Unternehmen so aufzubauen. Und dann gehst du halt auch anders an die ganze Geschichte ran, als wenn da jetzt irgendwo also wirklich jemand anders quasi nicht diktiert, wie es dann irgendwie auch zu laufen hat. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den man auch nochmal hat, dann fühlt man das nochmal anders. Aber es hat halt alles Vor- und Nachteile, ne? Also das muss man auch sagen. Aber was du gerade angesprochen hast, finde ich ziemlich spannend. Ich meine, du machst halt jetzt nicht nur irgendwie die Klinik, ne? Du hast gerade gesagt, die Media ist noch dabei. Ihr macht ja nicht nur die Media und die Klinik.
Ja.
Du hast viele Ventures. Wie viele Ventures hast du denn eigentlich und was macht ihr da?
Oh, okay, was sind Ventures? Im ersten muss man einmal sagen, okay, es kann eine Company sein, es können viele Ventures sein, es könnte aber auch mehrere Ventures sein und mehrere Companies. Das heißt, wir müssen einmal trennen zwischen Gesellschaften und Unternehmungen. Ja, das heißt, wir haben zum einen natürlich für jede Immobilie haben wir eine Gesellschaft. Das würde ich jetzt nicht als Venture bezeichnen, es ist trotzdem irgendwie eine Kapitalgesellschaft, zum Beispiel die Westring, die quasi die Immobilie hält und darüber die Holding. Das ist eine Gesellschaft. So, und dann haben wir aber operative Gesellschaften. Darunter fällt natürlich das MVZ in Plettenberg und in Herne, wobei in Herne 2 Praxen ein MVZ sind, nämlich die Alte Steinstraße und die Große Klinik. Und in Plettenberg ist eben das Einzel-MVZ. Dann haben wir die Media. Dann haben wir eine sogenannte Education. Das heißt, da laufen unsere ganzen Online-Inhalte drüber, wie die Academy und unsere Sachen, wie unser Controlling-Seminar und alle Inhalte, die wir One-to-Many produzieren. Im Bereich zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel Online-Kurse geben. Dann haben wir eine Solutions in Gründung. Das ist so ein bisschen das, wo auch Cinify 360, wenn wir sicherlich nochmal drüber sprechen, beziehungsweise Dentavision 360 reinlaufen wird. Dann haben wir noch eine Eventagentur sozusagen und die Media. Das sind 7. Lass mich kurz überlegen, habe ich was vergessen? Ah. Nee, ich glaube, sonst bin ich nur noch beteiligt an einigen Startups. Und dann haben wir eben, wie gesagt, diese Immobiliengesellschaften. Das sind dann irgendwie, ich glaube, insgesamt sind es 11 oder so Gesellschaften. Ach, Labor GmbH haben wir noch.
Labor noch.
Das ja, Labor Frage GmbH.
Da war doch auch noch irgendwie was. Ja, genau. Schon Wahnsinn. Also ziemlich viele Unternehmungen direkt dabei. Das heißt, du musst halt wirklich schon darauf achten, dass du ja alles unter einen Hut irgendwie bekommst, die Informationen im besten Fall alles zusammenträgst. Vision 360 war gerade noch mal so ein Thema. Das Controlling an sich bei euch in der Praxis oder im MVZ, wie habt ihr denn da angefangen eigentlich? Also ich meine so, wenn ihr jetzt so eine typische Praxis anfängst, du hast ein Praxisverwaltungssystem, ne? Das kennen wir, das haben wir schon ein paar Mal durch, so. Dann kriegst du die Basic-Informationen, die eben halt eben auf Basis des PVS-Systems oder Arztinformationssystems dann irgendwie dann auch bereit liegen. Aber du hast gerade Marketing angesprochen, du hast generell das Finance, also Kosten vor allem unter anderem auch. Wir haben das Thema HR, Recruiting und so. Du machst ja super viele Töpfe auf.
Ja.
Wie habt ihr das früher gemacht?
Das ist eine super spannende Frage. Ich glaube, habe ich noch nie so eins zu eins beantwortet. Mein erstes Controlling waren Strichlisten für, wo kommen unsere Neupatienten her. Also wir hatten wirklich in der Pre-Marketing-Era, also so 2015, also als ich die Praxis gerade ganz frisch übernommen hatte, habe ich wirklich Papierbögen ausgegeben an die Patienten, wo die 2 Fragen beantworten mussten. Ne? Wo kommen sie her und warum sind sie da? Also ne, über welchen Kanal haben sie uns gefunden und was ist ihr Anliegen? Und ich glaube noch, wie alt sind sie und so. Das haben wir mittlerweile aber alles weggecuttet, weil es irrelevant ist, weil wir das mittlerweile alles digital über die Patientenakte haben. Und dann haben wir die in Ordner gepackt und ich habe dann pro Quartal geschaut, wie gut läuft denn unser Social Media darüber. Weil damals waren wir noch nicht so gut in Analytics, hatten wir zwar trotzdem, aber am Ende des Tages zählt ja, wer kommt in die Praxis. Das mit Conversions und so hatte ich damals noch nicht so viel am Hut. Und Conversion-Tracking ist ja bis heute sehr, sehr schwierig möglich. Ne? Wenn du nicht gerade ein Online-Retail-Business hast, wo du wirklich dann quasi ein Shopping-Card hast und hast dann 1:1 die Attribution, wie groß war der Warenkorb und welcher Sale ist wohin attributiert worden, auf welche Ad, das haben wir ja nicht. Sondern im Zweifel sieht jemand eine Ad, schreibt sich die Telefonnummer auf und ruft dann einfach auf seinem Handy an und dann ist die Attribution weg. Mhm. Und da ist er halt trotzdem über die Ad gekommen, man weiß es nicht. Deswegen haben wir immer noch diesen einen Punkt, wo alle zusammenlaufen, das Wartezimmer. Damit hat es halt angefangen. Ne? Also wirklich im Wartezimmer zu fragen, hey, wo kommen Sie her? Das nächste, was wir dann irgendwann gemacht haben, war natürlich so ein bisschen das Thema Finanzcontrolling. Also das war dann wirklich über die BWA und die BWA, die war dann irgendwann wirklich mir zu wenig. Und dann habe ich über Zufall, oder ich weiß gar nicht, ob es Zufall war, irgendwie suchst du dann ja nach Lösungen. Bin dann auf den Aufgebaut-Podcast von Christian Brendel, glaube ich, gestoßen. Oder ich weiß gar nicht, ob es den da schon gab. Und das war dann so Solvi, ne, was wir eingeführt haben fürs Finanzcontrolling. Das war zum ersten Mal, wo ich mich dann wirklich außerhalb des Marketings mit Zahlen befasst habe. Es müsste so 2019 gewesen sein oder 2018. Und dann haben wir angefangen, nach und nach eben alle möglichen Funktionen mit eben Messfühlern auszustatten. Ne? Also das fing dann an mit HR über Personio, dann kam Aircall für unser Callcenter, dann haben wir eine SurveyMonkey-Umfrage für Customer Success. Also eigentlich überall, wo es notwendig ist, haben wir eigentlich die Messstationen gebaut und haben wir dann auch angefangen zu überlegen, okay, was wollen wir überhaupt messen und sind dann auf unsere OJRs gekommen, also das sind die sogenannten Objective Job Results, wo wir gesagt haben, wir definieren jede einzelne Rolle im Unternehmen, zum Beispiel die Stuhlassistenz, zum Beispiel den führenden Marketingmanager bis hin zum CEO und haben gesagt, okay, was sind die 3 bis 5 Results, die der produzieren muss, damit er einen guten Job macht und haben dann gesagt, okay, wenn das die Results sind, müssen wir die irgendwie messen können und dann haben wir eigentlich schon unseren Need gehabt, okay, wenn wir die Churn-Rate messen müssen, was müssen wir denn dafür tun? Okay, dann müssen wir wissen, dann müssen wir die ganzen Daten aus der PVS haben, müssen die integrieren und müssen dann natürlich das Ganze mit den Umsätzen koppeln, weil wenn du die Churn-Rate kennst, dann willst du natürlich auch den Customer Lifetime Value wissen, weil du willst ja dann wissen, wie profitabel bin ich im Marketing. Ja, wenn ich weiß, ein Patient ist 3.000 Euro wert und ich gebe 200 für den aus, das ist schon cool zu wissen, ich habe 15:1 im Marketing. Ja, dann weißt du, ich kann den Regler hochdrehen. Oder wenn du dann was anderes rausfindest, ich zahle 300 Euro, der Patient ist aber nur 200 wert, dann weißt du, alles klar, die Marketingmaßnahme kann ich einstellen, weil da verbrenne ich gerade Geld. Also das war so ein bisschen dieser Weg. Und dann kam ja eigentlich unser Connector, dass wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir diese ganzen verschiedenen Sachen, wir können das auch messen, aber dann saßen wir irgendwann im Meeting, also dann waren wir irgendwann so 2024 in der Klinik und saßen dann da und haben uns in 80 verschiedene Tools eingeloggt und haben eine halbe Stunde in den Meetings verloren, nur um den Wert zu finden, den wir finden wollten. Und unsere anderen Mitarbeitenden, die sind erstmal schon mal gar nicht klargekommen, weil die sind nicht so zahlenaffin. Also haben wir so ein bisschen diesen Need gesehen, dass wir eine Lösung brauchen, wo wir einen Datenpool bauen und dann von diesem Silo-Denken wegkommen hin zu einer integrierten Lösung mit Dashboards für jeden. Das für die Fachkraft, für die Teamleitungsebene, für die Funktionsebene, bis hin zu mir, dem CEO. Ich bin sehr zahlenaffin, aber wir haben dann überlegt, okay, wie viel Sinn macht das denn, dass ich jetzt 8 Stunden in der Woche ins Controlling gucke und mich irgendwo reinfuchse? Irgendwann nicht mehr so wirklich, ne? Sondern dann brauche ich wirklich eine Lösung, wo ich sehe, okay, Übersicht HR, Übersicht Finance, Übersicht Marketing, Übersicht Recruiting und das alles auf einen Blick und immer im Duofix hast du dann, gehst du dann tak, tak, tak durch und hast immer das Gleiche. Und steuerst dein Unternehmen dann wirklich total geil anhand von Daten. So, und das war so ein bisschen die Vision, da haben wir ja auch uns kennengelernt, dass wir sagen, wir bauen das Ganze einmal erstmal für uns. Und jetzt sind wir ja gerade dran, das zu bauen für andere Praxen, so dass wir dieses 360-Grad-Controlling, was einen wirklich dazu in die Lage versetzt, wirklich datengetriebene Entscheidungen zu treffen. Und nichts anderes ist Strategie. Ne? Strategie bedeutet, ich gucke mir an, welche Ressourcen habe ich zur Verfügung, wo will ich hin und was ist der kürzeste Weg. Und der kürzeste Weg wird vorgegeben von dem, was ich an Daten halt bekomme und an dem, was ich aus diesen Daten nehme und in die Zukunft projiziere. Strategie ist immer in die Zukunft, ja. Controlling ist immer in die Vergangenheit und im Hier und Jetzt läuft beides zusammen.
Das ist, war ein spannender Weg auf jeden Fall und ich meine auch jetzt die ersten Varianten oder die ersten Ideen von Vision 360, die wir damals dann auch mal aufgezeigt haben, waren ja im Endeffekt quasi euer Denken, ne? Also das, was wir mit euch zusammen in Dashboards gegossen haben, das auch mal so vorzustellen und das Feedback so im Markt zu bekommen. Das war, ich erinnere mich so an einen Termin auf der IDS, wo wir es das erste Mal so auch vorgestellt haben. Nicht vor 2, 3 Leuten, es waren ein paar mehr. Und das Feedback war ja schon wirklich sehr, ja, ich würde sagen, gut, oder? Kann man so sagen.
Ja, und jetzt, aber überwältigend.
Das war schon ganz gut. Was man da aber schon gemerkt hat, ist, dass der eine oder andere halt auch, glaube ich, noch gar nicht so auf diesem Level ist. Ne? Um das mal so ein kleines bisschen kritischer zu sagen. Wenn du als Praxis, ja, du hast noch gar keinen Aircall oder sowas, ja, du erfasst sowas gar nicht oder du fragst auch noch gar nicht bei deinen Patienten eben halt gewisse Dinge nach oder du machst halt Marketing noch oldschool über, weiß nicht, ja, Zeitung beispielsweise oder so. Ne? Aber jemand möchte jetzt wirklich auch auf dieses Niveau kommen. Was würdest du dieser Person empfehlen? Was soll der machen?
Also 2 Dinge. Wir haben das ja auch erkannt, dass wenn wir jetzt so ein Tool in eine Praxis reinsetzen, kann das komplett nach hinten losgehen. Ne? Das ist ja wie ein Maschinengewehr und du weißt nicht, wo der Abzug ist und wie du zielst. Ja, und das Problem ist, dass diese vielen Jahre an Learnings, die wir selber teilweise schmerzhaft gemacht haben, welche Zahl zählt denn wirklich? Und wir haben teilweise im Operations-Bereich mit ganz, ganz vielen KPIs rumexperimentiert und haben dann gemerkt, die ist es nicht, weil am Ende des Tages ist eine KPI ja nichts anderes als eine Korrelationszahl zum echten Erfolg. Und echter Erfolg ist am Ende, ich sag mal, Gewinn, Patientenzufriedenheit, also Zufriedenheit und selbst Zufriedenheit zahlt am Ende irgendwie auf Gewinn ein. Ja? Am Ende des Tages ist Erfolg, mit wenig Aufwand und wenig Stress einen großen Ertrag zu machen und gleichzeitig trotzdem zufriedene Kunden zu haben, also nicht jetzt irgendwie zu übervorteilen. Und am Ende des Tages brauchst du dann diese Hilfs-KPIs, um am Ende zu wissen, okay, sind wir auf dem richtigen Weg, dass am Ende ein guter Gewinn dabei rauskommt. So, darauf zahlt das Ganze am Ende ein. So, und jetzt das Problem, diese ganzen Learnings über Jahre hinweg selber machen zu wollen, das kann man natürlich tun, dann ist man wahrscheinlich am Ende auch an dem gleichen Punkt und baut selber sein eigenes Produkt. Oder man bekommt dieses Produkt und dann einfach Hilfe an die Seite gestellt in Form eines Coachings, eines Mentorings. Und deswegen ist DentaVision 360 auch nicht nur ein Controlling-Tool, sondern wir paaren das ja mit einem Coaching auf verschiedenen Leveln. Ja, es gibt ja kleine Pakete, große Pakete. Das fängt an, ne, mit einer Online-Academy, wo man, sag ich mal, sich über die Basics und all die Videos dann eben anschauen kann, wie das funktioniert, und über eine WhatsApp-Gruppe, wo man sich mit den ganzen anderen Nutzern von DentaVision 360 austauschen kann, bis hin zu One-on-One-Coaching, sodass wir on-site in die Praxen fahren und dort wirklich das Change-Management auch vorantreiben. Denn eine Sache muss einem klar sein, wenn man einmal Datentransparenz schafft, ist das nicht wieder rückgängig zu machen, beziehungsweise ist es schwierig, wieder rückgängig zu machen. Und man macht damit Sachen sichtbar. Einmal schmerzhaft für den Inhaber, weil ich zum Beispiel durchs Controlling zum ersten Mal gelernt hatte damals, dass meine Prophylaxe komplett unprofitabel war. Also ich hab gedacht, die Prophylaxe würde zum Erfolg der Praxis beitragen, sie hat ihn aber de facto verhindert. Also ich habe dann wirklich gesehen, wir haben Kosten von 78 € pro Stunde in der Prophylaxe oder 70, weiß ich nicht mehr genau, haben aber nur 60 oder 50 eingenommen pro Stunde, weil der Grundpreis zu niedrig war, weil der Grundpreis nicht gehalten wurde und weil die Auslastung und Effizienz einfach nicht da war. Also haben wir die gesamte Prophylaxe restrukturiert und daraus ein Profit Center gemacht. Was war aber schmerzhaft, weil wir auf dem Weg Mitarbeiter verloren haben und teilweise Patienten verloren haben durch den Price Change zum Beispiel. Und das kannst du ja in allen Bereichen des Unternehmens machen. Du siehst plötzlich, wer leistet viel, wer leistet wenig. Was machst du mit den Leuten, die wenig leisten? Du siehst plötzlich, welche Patienten sind super profitabel, welche kosten mich Geld? Was machst du mit diesen Patienten? Und genau diese Entscheidung, diese datengetriebene Entscheidung, da brauchst du jemanden, der dir vielleicht ein bisschen an der Seite hilft und sagt, ist das jetzt wirklich die richtige Entscheidung? Weil du siehst die Zahl und die Zahl sagt eigentlich, entscheide A. Und dein Bauchgefühl sagt dir, boah, A ist aber hart. Und dann ist vielleicht ganz cool, wenn du jemanden an der Seite hast, der sagt, nee, A ist richtig, mach A. Weil wir haben das alles schon durch. So, und das ist dann eben Dentavision 360. Einmal das Tool, also wirklich das Technische, wo ihr ja federführend seid und dann vielleicht dieses Intellectual Property draufzusetzen in Form von welche KPI ist richtig und darauf dann das Coaching, die Praxen zu educaten in diesem Bereich Controlling und Business Intelligence, sodass sie dann irgendwann alleine laufen können.
Das ist ein so spannendes Projekt. Also ich freue mich schon tierisch drauf, weil wir starten ja jetzt mit den ersten
Genau, die Beta läuft. Genau. Wir haben die ersten Gespräche gerade und dann das Rollout dann spätestens, sag ich mal, irgendwann Anfang, Mitte nächsten Jahres für alle. Wird sehr, 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 sehr spannend, weil, also mein WhatsApp steht halt kaum still, ne? Die Leute fragen mich, wann gibt es das? Es ist klar, dass es wahrscheinlich eher etwas für größere Konstrukte ist. Das haben wir ja schon auch mal öfter diskutiert. Aber ich glaube, dass es daraus irgendwann auch ein Produkt raustropfen wird für die Einbehandlerpraxis. Aber das ist ja auch oft so, ne? Es wird immer erst die S-Klasse entwickelt, auch bei Mercedes. Und dann geht das irgendwie in so einen Trickle-Down-Effekt. Okay, was können wir daraus nehmen, was man dann vielleicht als Convenience-Produkt dann irgendwie für alle machen kann. Ne?
Wir haben jetzt viel über Daten, viel über deinen Werdegang gesprochen. Ich habe noch eine Frage für mich noch offen gelassen, weil wir hatten das mal so nebenbei erzählt. Das wissen die wenigsten, glaube ich. Ne? Mhm. Als du in Münster warst, da ist ja noch ein bisschen mehr passiert, glaube ich. Ja? War es nur in Münster? Mhm. Ich meine, du bist ein guter Unternehmer, du hast viele Unternehmen, du hast viele Ventures am Laufen. Du musst aber auch häufig irgendwo Entscheidungen treffen, wo du vielleicht auch nicht mal in die Karten gucken lässt, wenn man so sagen soll, als Überleitung.
Ja.
Man munkelt, du warst mal ein richtig guter Pokerspieler.
Ja, das stimmt. Ich habe irgendwann mal im Kino Casino Royale gesehen. Ich glaube, das war 2007, meine ich. Ich bin mir nicht mehr ganz, ganz sicher. Es war auf jeden Fall noch während meines Studiums. Könnte auch 2006 gewesen sein. Wir müssten mal nachgucken, wann er im Kino war. Und da gibt's ja diese epische Szene am Ende, wo James Bond gegen den, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, der Bösewicht mit dem tränenden Auge dann am Ende diesen Royal Flush trifft, ja, und dann gegen ihn gewinnt. Und die Message, also die zugrunde liegende Message hinter dem Film ist, Poker ist kein Glück, sondern es ist ein statistisches Könnenspiel. Und das hat mich damals sehr angetriggert, weil ich war extrem zahlenaffin schon als Kind. Ich bin als Dreijähriger über den Schulhof gelaufen, wo andere Fußball gespielt haben, habe ich bis 10.000 hochgezählt. Also ich habe so Sachen wie Mr. Beast dann später auf YouTube gemacht hat, der hat ja, glaube ich, irgendwann mal bis 100.000 gezählt oder so, live auf Kamera.
Okay.
So, das habe ich auf dem Schulhof schon gemacht, als ich 3 oder 4 oder als ich 6 war in der Schule und als ich 3 war, konnte ich schon Zahlen zusammenzählen und sowas. Ich hatte immer schon eine sehr, sehr krasse mathematische Begabung und wenn irgendjemand mir erzählt, man kann Geld verdienen dadurch, dass man in Mathe gut ist, so da habe ich dann gesagt, okay, das guckst du dir vielleicht mal an. Ja. Und dann habe ich wirklich so eine Online-Seite gefunden, da musstest du so ein Quiz ausfüllen. .de hieß die, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Und da hast du $50 damals auf einen Party-Poker-Account gezahlt bekommen und konntest dann spielen. Und das Coole für die war dann, die hatten einen Affiliate-Deal mit Party-Poker. Und wenn die Leute gut gemacht haben, sind die nicht pleite gegangen, sondern haben lifelong, also die hatten dann einen richtig guten LTV an mir, weil ich dann auf Party-Poker für die Affiliate-mäßig, keine Ahnung, die haben da vielleicht 1% von meinen Umsätzen bekommen oder ein 0.5%, I don't know, was da im Hintergrund abging. Aber es war ein geiles Geschäftsmodell. Die ersten $50 habe ich wirklich verspielt. Also, weil ich mich nicht an die Sachen gehalten habe. Wirklich, ich dachte, ich kann das besser. Und dann habe ich mich aber erstmal an so ein ganz einfaches Skript gehalten. Das war gar nicht so schwierig, ne? Das nannte sich damals Short Stack Strategy. Das heißt, du bist eigentlich relativ klar mit einer Preflop-Strategie rangegangen und hast gute Hände sehr aggressiv gespielt und schlechte Hände sehr konsequent weggeschmissen. Und das alleine hat gereicht, um die Low-Limits zu schlagen. Und dann bist du ein bisschen höher gegangen und dann musstest du langsam auch lernen, echt zu pokern. Also nicht nur Short Stack, sondern dann musstest du lernen mit einem 100 Big Blind Stack, also Short Stack waren 20 Big Blinds. Da bist du am Flop relativ schnell all in. Und dann muss es, dann habe ich angefangen zu lernen, also richtig Poker zu spielen, habe dann Bücher gelesen, habe dann Coachings genommen, auch bei guten Spielern. Hatte, glaube ich, ein gutes Grundtalent, also gerade wegen der mathematischen Begabung, und bin dann relativ schnell von den Micro-Stakes über die Low-Stakes, über die Mid-Stakes bis in die High-Stakes hochgegangen und habe dann über einen Zeitraum von, weiß ich nicht, ein paar Jahre, ein paar hunderttausend Euro auf jeden Fall auch, ich will jetzt den genauen Betrag nicht sagen, aber war signifikant damals, vor allem im Studium, ne? Vor allem damals
Student,
auch.
Student, ja.
Ja, so du hast von 500 Euro pro Monat auf fünfstellige Beträge im Monat, das war schon ein Game-Changer. Und was du, ich glaube, was man jetzt hier daraus lernen kann, ist, im Pokern musst du relativ schnell relativ viele Entscheidungen treffen. Ich hatte dann irgendwann so zwei Monitore mit 15 Tischen und habe dann an 15 Tischen gleichzeitig gepokert. Ja, und habe dann auch statistische Programme laufen gehabt, die mir dann angezeigt haben, welche Frequenzen spielen welche Spieler und so. Ich habe nicht die Karten von denen gesehen, das ist ja illegal, aber diese Programme waren legal. Mhm. Und dann, das war so ein bisschen mein Connector auch zu Daten. Ja, das heißt, ich konnte relativ schnell sehen, wer spielt aggressiv, wer spielt passiv, wer lässt sich nicht rausbluffen, wer blufft selber super viel. Und dadurch hast du dann natürlich relativ schnell, musstest du im Kopf Strategien entwickeln an verschiedenen Tischen und hast gelernt, schnell viele Entscheidungen für relativ viel Geld zu treffen. Und das bedeutet, du entwickelst eine Resilienz für Varianz. Und das ist im Unternehmertum ein Skill, der ist so unfassbar wertvoll, weil als Unternehmer kriegst du die ganze Zeit auf die Fresse. Wirklich. Also literally, du kriegst die ganze Zeit auf die Fresse und darfst dann nicht an dir selber zweifeln. Und im Poker ist es nun mal so, es ist zwar ein Könnenspiel, aber es ist so, wenn du gut bist, gewinnst du bei 55 von 100 Fällen. Oder 53 von 100 und verlierst aber dann in 47 Fällen. Und diese 47 Mal, die können auch durchaus 10 Mal hintereinander passieren. Ist unwahrscheinlich, aber du kannst 10 Mal hintereinander alles richtig machen und kannst 10 Mal hintereinander verlieren. Und das ist etwas, was erstmal deine Resilienz extrem testet. Ne? Da kommt das Thema Gerechtigkeitssinn, dann kommt das Thema, das kann doch nicht sein. Und dann kommt das Thema, du hast ja nicht die volle Information manchmal, habe ich mich jetzt wirklich richtig entschieden? Oder war das vielleicht doch die falsche Entscheidung? Und diese Skillsets, Varianz, Toleranz, Resilienz, Mindset wurden durch Poker extrem, extrem über Jahre lang immer wieder trainiert. Und das kommt mir jetzt extrem zugute.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Glaubst du, wärst heute der Unternehmer, der du bist, wenn du nicht gepokert hättest?
Nö, ich wäre wahrscheinlich ein anderer.
Zum Beispiel, wenn du irgendein anderes Hobby durchgezogen hättest?
Also das ist ja ein philosophisches Thema. Wenn du diesen einen Weg nicht gegangen wärst, welchen Weg wärst du dann gegangen? Vielleicht wäre ich ein viel besserer Unternehmer, vielleicht wäre ich ein schlechterer Unternehmer. Ich wäre definitiv ein anderer Unternehmer. Ich glaube, dein Grundmindset gibt vor, welche Opportunities du grundsätzlich nimmst und welche nicht. Wenn ich nicht in Casino Royale gegangen wäre, dann wäre ich in, weiß ich nicht, Benjamin Button gegangen und mich hätte das Thema Longevity angetriggert und ich wäre vielleicht in das Feld gegangen, wäre dann da vielleicht oder vielleicht auch nicht erfolgreich geworden. Das heißt, es ist eine Mischung aus Grundmindset, Zufall und vielleicht auch ein bisschen Glück, dass du vielleicht die Leute triffst oder die Sachen siehst, die dir den richtigen Trigger geben. Ne? Das Gleiche mit, weiß ich nicht, zum Beispiel Krypto. Ja? Hätte ich nicht damals neben jemandem gesessen, wie der für $10 Bitcoin gekauft hätte, wäre ich vielleicht niemals damals in den Kryptomarkt reingegangen, ja, oder viel zu spät. Die Frage ist nur, was machst du mit diesen Opportunities, die links und rechts immer wieder an den Wegen liegen? Welche hebst du auf, welche lässt du liegen, welche siehst du nicht? Wie achtsam bist du und wie wertvoll ist dir deine eigene Zeit und welche Entscheidung du triffst und welche du nicht triffst? Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt an der ganzen Geschichte, dass du weißt, das Leben ist endlich. Du hast nur so und so viele Entscheidungen und du kannst nur so und so viele Ideen wirklich nachhaltig umsetzen in deinem Leben. Ja, so eine Geschichte wie das, was ich jetzt umgesetzt habe, 10 Jahre, sagen wir mal, wenn ich das jetzt verkaufen würde, das kann ich vielleicht noch 2-mal machen, vielleicht noch 3-mal. Außer KI erfindet was uns noch länger leben lässt. Aber Stand jetzt musst du sehr, sehr gut wählen, welche Vehikel du nimmst, welche Opportunities du takest und nimmst und welches Leben daraus resultiert. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, ne? Dass du dein Grundpotenzial nutzt, ausnutzt und das Beste daraus machst, was du machen kannst.
Das Beste daraus machen, was du machen kannst, ist ein guter Punkt noch so hinsichtlich, was steht eigentlich noch an bei euch? Also ich meine, der Standort in Herne wird wahrscheinlich nicht nur der Standort in Herne bleiben. Wir haben Plettenberg, wir haben Herne. Also würdest du ein bisschen was dazu noch sagen? Wo geht die Reise noch für euch hin?
Ja, klar. Also wir haben ja 5 Core Values. Ne? Wir sind ultimativ transparent. Ne? Das ist der, den du jetzt gerade antriggerst. Das heißt, wenn ich den jetzt nicht leben würde, dann müsste mich später irgendwie mein CFO darauf hinweisen und sagen, Stefan, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, ultimativ transparent zu sein. Ja, leidenschaftliche Vollgasgeber. Wir sind immer zielorientiert. Ne? Wir sind leidenschaftliche Brückenbauer. Wir sind alles außergewöhnlich und wir sind herzlich positiv miteinander. Das sind die 5 Core Values. Und natürlich erzähle ich dir, was wir vielleicht noch vorhaben. Und zwar, ich denke, dass die Dentalbranche an sich gerade in einem massiven Umbruch ist. Also das heißt, dass wie Zahnmedizin gedacht wird, gerade sehr stark neu erfunden wird. Also einmal die Patient Journey an sich, dass du versuchst, selbst den Zahnarztbesuch zu einem Erlebnis zu machen, das nicht so negativ ist. Das ist, glaube ich, einmal das, was wir uns bei Denta One mit Zahnmedizin neu erleben auf die Fahne geschrieben haben. Und zum anderen glaube ich, dass der Trend wirklich dahin geht, dass der Markt sich in immer größere Konstrukte konsolidiert. Das hat sicherlich was damit zu tun, dass man im Internet Werbung machen darf, dass man uneingeschränkt Zahnärzte einstellen darf und dass große Konstrukte kompetitive Vorteile haben in Bezug auf Recruiting, Stunden, die angeboten werden und so weiter. Und da in meiner Brust halt das Unternehmerherz schlägt, und Unternehmer bedeutet für mich jemand, der etwas baut, aufbaut. Ein Builder. Ein Unternehmer ist für mich immer ein Builder. Und da ich ein Aufbauer bin, werden wir sicherlich versuchen, dieses Konstrukt nicht nur in NRW zu lassen, sondern werden versuchen, weitere Standorte mit dem Spirit von Denta One auch aufzubauen in den nächsten Jahren. Ehrlicherweise muss ich sagen, wahrscheinlich stehen uns jetzt 1 bis 2 Jahre Konsolidierung, also auf Standortebene nicht Konsolidierung, da wachsen wir natürlich extrem stark. Aber Wachstum kostet halt massiv viel Geld. Und da für mich die Option nicht da ist, dass, oder habe ich für mich entschieden, dass wir jetzt Venture Capital oder sowas oder Investoren reinholen, müssen wir jetzt erstmal wieder eine gewisse Substanz aufbauen, um dann wieder so einen Leap Forward zu machen. Weil für mich ist jetzt keine Option, irgendwo jetzt eine 600 Quadratmeter Praxis aufzumachen. Das könnten wir wahrscheinlich in 8 Monaten machen. Wäre überhaupt kein Problem. Sondern wenn, dann wird es wieder was Krasses, was Großes und was vielleicht sogar nochmal was on top setzt zu dem, was wir jetzt gerade hier in Herne stehen haben. Weil da glaube ich halt extrem dran, diese Experience zu schaffen und vielleicht neben der Zahnmedizin, wir haben ja jetzt gerade die Ästhetik mit reingenommen, ich glaube das Thema Langlebigkeit, Longevity, länger gesund bleiben, Diagnostik wird ein massiv großes Thema in den nächsten Jahren, die Menschen werden viel mehr Geld für gesund bleiben ausgeben, auch für krank heilen auf jeden Fall, aber ich glaube, dass gerade die Technik, die jetzt gerade kommt, Stammzelltherapie, Gentechnik, Nanobots, personalisierte Medizin, dass das so das Thema der nächsten 10, 15, 20 Jahre wird. Und ich glaube, dass Denta One mit seinem jetzigen Marktkonstrukt da perfekt reinpasst. Ja, ich glaube, wenn ich so viel sage, sage ich nicht zu viel, dass wir uns in diese Richtung entwickeln möchten.
Boah, ich bin gespannt. Also ich werde mir eure neue Sparte auch demnächst nochmal angucken, weil wird auch für mich Zeit, mal was für mich zu tun.
Ich glaub, ja, das, Menschen möchten länger, schöner, gesund sein.
Ja.
Und darauf zahlt das Ganze ein, ne? Also das Gegenteil von einem Krankenhaus. Ein echtes Gesundheitshaus. Und nicht so ein Gesundheitshaus, wie wir das kennen, ne? Diese Gesundheitszentren.
Ja.
Gesundheitszentren sind eigentlich auch nur ambulante Krankenhäuser, sondern wirklich ein Zentrum, wo man sagt, ich möchte alles für mich tun, was ich kann, um gesund 100 zu werden. Mit einem geilen Lächeln und mit einer möglichst schönen Optik. Ja? Also nicht Anti-Aging, sondern Well-Aging. Mhm. Das ist so ein Begriff, den wir sehr mögen.
Da sollten wir auch alle, glaube ich, mehr für sensibilisieren, dass jeder auch ein bisschen mehr an sich selbst arbeitet und vielleicht auch bereit ist, da ja den langen Schmerz auch mal zu gehen. Das hatten wir auch gerade.
Ja?
Ja, mega. Ich glaube, wir haben viele Fragen beantworten können. Ich glaube, alle Fragen beantworten können. Vielen Dank für die Offenheit. Hat richtig Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Diejenigen, die unseren Podcast schon kennen, die kennen den orangenen Würfel. Frag mich nicht, warum orange. Das war der einzige, den wir gerade hatten und jetzt müssen wir durchziehen. Ja. Gerade schon kurz erklärt, wir haben so ein paar Signature-Fragen und du darfst entscheiden, welche abschließende Frage noch gestellt werden darf. Das heißt,
okay.
Schau mal, ich hoffe, es kommt nicht zu oft.
Es kommt nicht zu vier? Die 4 ist ja meine Glückszahl. Das Schöne ist, orange ist die Farbe meiner ersten Marke, nämlich das Implantatzentrum Herne.
Ach, guck mal.
Orange. Und daraus ist jetzt mittlerweile so ein bisschen Anthrazitgold geworden. Ein bisschen Well-Aging betrieben bei der Marke. Nur orange war damals noch laut und schrill. Dann gucken wir mal. Ja, 4 ist meine Glückszahl, tut mir leid. 5!
Die 5! Oh, der ist schön. Okay, was war der schönste Satz, den dir jemand über deine Arbeit gesagt hat?
In der Tat, die Menschen, die sich bei mir bedanken dafür, dass sie in unserem Unternehmen wachsen durften. Also da kann ich eine Michelle, die kennst du ja auch, reinnehmen. Da kann ich meine Teamleiter, eine Adriana, eine Mandy, ich könnte jetzt 30, 40 Leute wirklich nennen, die zu mir kommen und die mir sagen, Stefan, danke, dass wir hier sein dürfen, dass wir diese Reise gemeinsam machen dürfen. Also es geht gar nicht so sehr also es ist irgendwie schon meine Arbeit. Also viele hätten jetzt gedacht, ey, irgendein Patient, der mir gesagt hat, du hast mein Leben verändert, sondern ich finde das total cool, wenn Menschen sich über eine lange Zeit entwickeln können und wenn sie ihr Potenzial freilegen. Und wenn, also ich brauche nicht mal den Dank dafür. Ich finde es einfach cool, wenn die Leute einen begleiten auf dieser Reise, wenn sie mit einem selber wachsen, ne? Weil wenn du als Unternehmer nicht wächst und deine Leute wachsen, dann sind die irgendwann weg. Mhm. Ja, weil niemand folgt jemandem, der nicht mindestens das Level hat wie man selbst. Also das ist so zumindest mein Glaubenssatz. Und das Schöne ist, wir wachsen zusammen und wenn dann ein Danke dafür kommt, dann ist das für mich das geilste Danke, was kommen kann.
Unterstreiche ich. Würde ich so mitnehmen. Wahnsinn. Vielen Dank für deine Zeit. Hat total Spaß gemacht.
Gerne.
Ein abschließendes Thema noch. Der Podcast heißt ja Cinefy Connect. Und Cinefy Connect findet auch tatsächlich physisch am 29. Mai nächstes Jahr statt. Und so viel dürfen wir verraten, du bist auch vor Ort.
Genau, ich halte eine kleine Keynote zu diesem Thema. Also wir werden das, was wir heute besprochen haben, sicherlich nochmal vertiefen. Das Thema Daten, Datenintelligenz. Wie bekomme ich das in mein Unternehmen? Wie haben wir das gemacht? Wir teilen dann sicherlich auch den einen oder anderen Hack und die eine oder andere KPI, die für uns wirklich maßgeblich war, um unseren Erfolg wirklich weiter voranzutreiben. Und dann wird es natürlich vielleicht sogar ein bisschen ins Thema KI mal gehen. Ich glaube, das ist so ein Thema, das wird bis nächstes Jahr noch krasser werden. Mhm. Ne, Daten und KI, wie connecte ich das? Ne? Also ich glaube, viele von uns haben so ein bisschen das Gefühl, dass KI geil ist, aber dass KI ohne Kontext irgendwie generisch wird. Mhm. Ne? Schreib mir bitte eine E-Mail. Die E-Mail ist perfekt, aber sie ist nicht perfekt auf mich.
Ja.
Und ich glaube, das, was Unternehmen wirklich hinkriegen müssen in den nächsten 2-3 Jahren, ist, ihre eigene Custom AI zu bauen, die auf die Sachen im Unternehmen zugreift, die Core Values kennt, wie baue ich ein Custom GPT. Eventuell ist das vielleicht auch Teil der Keynote.
Oh, ich freue mich schon tierisch drauf, bin total gespannt. Wir sagen an der Stelle vielen Dank, dass du da warst.
Ja, hat Spaß gemacht. Spaß gemacht.
Genau, und wir sagen bis demnächst.
Alles Gute euch und viel Erfolg. Ciao, ciao.
Ciao.